D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Das Fest der Liebe neigt sich seinem Ende entgegen, aber es ist noch nicht ganz vorbei. Wir geben euch jetzt noch eine Stunde und zwar das Best of 2014. Kollege Till Opitz ist auch hier.
So sieht's aus und es ist auch die letzte eine Stunde Liebe in diesem Jahr.
Und was macht man da? Man macht natürlich einen Jahresrückblick. Hört nochmal die Highlights des Jahres 2014. Da war zum Beispiel eine Frau dabei, die mit 4 Menschen gleichzeitig zusammen ist. Eine Frau, die ihren Laptop liebt. Wir haben mit einem Paar gesprochen, das einen Altersunterschied von 18 Jahren hat, bis hin zu einem Menschen, der sich wegen des Konflikts zwischen seiner Religion und seiner Sexualität fast das Leben genommen hätte. Best of eine Stunde Liebe 2014 mit sehr, sehr vielen emotionalen Momenten tatsächlich, sehr, sehr vielen lustigen Momenten.
Aber auch nachdenklichen Momenten.
Und mit Till Opitz.
Und Inga Hinnenkamp.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Eine Stunde Liebe am zweiten Weihnachtsfeiertag.
Wir machen einen kleinen Jahresrückblick. Im Juli diesen Jahres wollte ich herausfinden, warum das eigentlich so verpönt ist, mit Sex sein Geld zu verdienen und warum man nicht einfach dazu stehen darf. Und im Rahmen dieser Sendung habe ich ein Tantra-Studio besucht. Nach eigenen Angaben das größte Deutschlands, Ananda heißt es, und liegt relativ zentral in Köln.
Die Frankfurter Straße in Köln-Mülheim ist eine beliebte Einkaufsstraße. Auch wenn es heute wie aus Kübeln regnet, sind viele Menschen unterwegs. Ich laufe an Handyläden vorbei, an einem Bäcker. Schon aus der Ferne schlägt mir der fritösen Geruch einer Fastfood-Kettenfiliale entgegen. Ehrlich gesagt habe ich so gar keine Vorstellung, was mich da gleich erwartet. An einer grauen Fassade hängt das Schild. Darauf ist nichts zu lesen von Sex und nichts von Tantra, sondern hier steht erstmal nur Massage und dass ich einen Termin nur nach telefonischer Absprache bekomme. Die telefonische Absprache gab's und dementsprechend darf ich eintreten. Die Praxis liegt in einem gewöhnlichen Altbau. Martina Weiser, die Chefin von Ananda, öffnet mir. Sie ist leger gekleidet. Jeans und Longsleeve in verwaschenem Schwarz. Ihre langen blonden Haare hat sie locker zurückgebunden. Es riecht nach ätherischen Ölen. Im Ernst, ich hätte mir eine Praxis per Definition anders vorgestellt. Die Begriffsfindung war aber auch nicht so ganz einfach, sagt Martina Weiser.
Praxis kommt ja irgendwie von praktizieren. Das hat was mit Anfassen, mit Tun zu tun. Deswegen benutzen wir das Wort ganz gern. Massagesalon klingt ein bisschen schlüpfrig und es klingt danach, als ob man halt irgendwas macht, ohne richtig zu wissen, was man tut. Deswegen sind wir lieber bei der Praxis oder auch Massageinstitut, weil Institut hat auch diesen Aspekt von weiterentwickeln, Ideen reinbringen und die weiterentwickeln.
Vor einem Raum liegen Schuhe und natürlich sorgt mein Kopfkino dafür, dass ich Bilder vor Augen habe, was gerade hinter dieser Tür geschehen könnte. Umso besser, dass wir erstmal in die Küche gehen. Solche Küchen kenne ich aus WGs. Es gibt Kaffee, ständig kommen irgendwelche halbwegs alternativ gekleideten Menschen rein, stellen sich mir mit Vornamen vor und verschwinden dann auch recht schnell wieder. Das ist mein erster Kontakt hier. Normalerweise, erzählt mir Martina Weiser, sieht der erste Kontakt so aus.
Da setzt man sich hin, noch komplett bekleidet bei dem Glas Wasser und bespricht erstmal die Wünsche und Sorgen und Ängste und körperlichen Probleme, also ne, kommt einfach so in Kontakt und dann darf man sich ausziehen und wir haben so schöne japanische Kimonos, die Gäste kriegen und mit so einem bekleidet geht man ins Bad und kann in Ruhe duschen und dann kommt man zurück in den Raum. Der Gast hat einen neuen Kimono an und die Masseurin inzwischen sich auch umgezogen und trägt dann ein leichtes Tuch. Und dann fängt das Massageritual an. Und da ist auch wichtig, dass auch in der Berührung wir mit relativ normalen gewohnten Berührungen anfangen, sprich Handmassage, Fußmassage, also Körperteile, die so ein bisschen weiter weg vom Zentrum sind und die es eher gewohnt sind, auch mal, oder wo es okay ist, berührt zu werden. Man erarbeitet sich ein Vertrauen. Also in der Berührung, also du wirst berührt und du merkst, oh, das fühlt sich gut an, ich kann mich da entspannen und es darf auch mehr berührt werden.
Martina zeigt mir die Massageräume. An den Wänden hängt großformatige Kunst, die Wandfarbe stilsicher farblich darauf abgestimmt. Mitten auf dem Boden liegt eine Matratze. In einem Raum, in dem gleich eine Massage stattfinden wird, brennen Kerzen, es ist wohlig warm. Ja, es ist schon gemütlich. Aber dass es hier angenehm warm ist, das ist übrigens nicht nur im Sinne des nackten Gasts.
Also es gibt einen Teil im Massageritual, wo der Kimono entkleidet wird und die Massageempfänger nackt sind und gleichzeitig auch die Masseurin das Tuch abstreift. Und das ist auch eine Idee, die aus der Tradition des Tantra kommt, dass beide auf einer Stufe, körperlich auf einer Stufe und beide nackt sind und den Alltag mit der Kleidung ablegen. Und auch ein Signal schicken, es ist okay, nackt zu sein. Ja, es ist auch keiner perfekt und es ist, man darf sich entspannt in seinem Körper einfach fühlen.
Zu den Gästen bei Ananda zählen übrigens nicht nur Männer, in den letzten Jahren kommen auch vermehrt Frauen.
Also um die 30%. Ne, manchmal weniger, manchmal mehr. Ich habe das Gefühl, über die Jahre ist das was, was stetig steigt. Frauen kommen eher, weil die Freundin das erzählt hat, ne, über Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, das steigt stetig. Das ist auch ganz nett. Auch viele in Form eines Paares, ne, also dass der Partner die Idee hat oder wie auch immer. Diejenigen, die jetzt das merkt man auch schon am Telefon, nur den Gedanken haben, ich möchte einen Orgasmus haben oder ich habe sexuelle Spannung, die will ich jetzt irgendwie schnell loswerden. Da sind wir ehrlich gesagt ganz deutlich, da gibt es andere Adressen für. Das sagen wir auch am Telefon. Das ist einfach hier nicht das richtige Umfeld.
Inzwischen haben Martina Weiser und ihr Team das Programm übrigens erweitert. Neben Massagen gibt es jetzt auch Fortbildungen.
Es gibt ja seit ungefähr einem Jahr gibt es so ein Angebot, wo wir richtige Einzelschulungen machen. Also es kam auch aus Kundenanfragen heraus, dieses, ich würde gerne wissen, wie ich meine Freundin so berühre, dass es ihr richtig gut gefällt. Und ehrlich gesagt, ich verstehe, dass Männer dafür eine Anleitung wollen. Ich finde es nämlich wirklich eine Herausforderung. Und die wenigsten Frauen können sich da artikulieren und machen klare Ansagen. Also haben wir ein Angebot entwickelt, das nennen wir Berührungscoaching mit Modell. Das heißt, eine erfahrene Frau aus unserem Team stellt sich zur Verfügung, ist quasi das Anschauungsobjekt. Und da werden ganz konkret die Griffe im Intimbereich gezeigt und die Frau sagt ganz konkret hier, so und so ist gut und so nicht. Und also das ist auf jeden Fall was, wo man hinterher schlauer ist als vorher.
Aber was ist das hier? Ist das Massage? Ist das Kunst? Ist das Prostitution? Und was erzählt Martina, wenn sie auf einer Party nach ihrem Job gefragt wird?
Also wir sind der Berufsstand, der das Wissen hat, zu dem man kommen kann, wo man sich in seine eigene Sexualität neu erleben kann, wo man hoffentlich ein neues eigenes Selbstwertgefühl erreichen kann und wo man von dem Standpunkt aus, also von dem neuen, entspannten, guten Körpergefühl in eine erfülltere Beziehung starten kann oder mit einer Partnerschaft einfach schönere, intensivere Dinge erleben kann. Das ist das Bild, an dem ich arbeite, für das ich stehe, ja.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Ihr hört eine Stunde Liebe und zwar die Highlights aus 2014. Till, ich muss sagen, es klingt wirklich ein bisschen absurd. Du hast in einer Sendung ein Interview mit Sabine geführt, die ihren Laptop liebt. Warum liebt sie ihn?
Das stimmt, das war auch für mich ganz neu. Es gibt wirklich Leute, die sich nicht in Menschen verlieben, sondern in Dinge. Das ist ein ganz seltenes Phänomen. Es gibt diese Menschen, aber Objektophile oder Objektsexuelle heißen sie. Und über Internetportale für Objektsexuelle bin ich dann an Menschen gekommen, die eben Dinge lieben, so wie Sabine. Und die habe ich dann gefragt, was denn momentan ihre große Liebe ist.
Meine große Liebe, also von der Intensivität der Gefühle, ist es im Augenblick mein Laptop.
Wie ist das passiert? Wie habt ihr euch verliebt?
Ja, das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Ich hatte vor Jahren, mich in den Laptop einer Freundin ein wenig verliebt. Mhm. Und ich habe dann aber auch die Freundin aus den Augen verloren. Wir haben uns leider verkracht. Und das Gefühl ist aber irgendwie noch geblieben. Es war zwar nicht mehr so akut, aber unterschwellig war es doch immer da. Wenn ich einen Laptop irgendwo in Medien gesehen habe, dann hatte ich halt so ein Gefühl, ja, da ist noch irgendwas. Ja, vor Jahren habe ich mich dann halt auch entschlossen, mir dann irgendwann auch einen Laptop zu kaufen. Ich brauchte halt einen neuen Computer und wollte mir nicht wieder einen großen PC hinstellen.
Aber du hast ihn erstmal gekauft, weil du den irgendwie beruflich hobbymäßig brauchst und jetzt nicht?
Auch hauptsächlich hobbymäßig.
Und wann hat es dann Klick gemacht?
Eigentlich sofort, als ich ihn gesehen habe im Computerladen. Ich hatte aber auch schon irgendwie vorher das Gefühl, da wird was passieren. Ich hatte nur Angst vor diesem Gefühl, weil es ist immer, wenn bei mir eine neue Liebe beginnt, dass ich die erst auch innerlich nicht, ablehne, will ich auch nicht direkt sagen, aber Angst davor habe, es erst nicht wahrhaben will. Mhm. Obwohl das Gefühl dann auch immer sehr schön ist. Ich bin da immer in so einem Zwiespalt. Einerseits habe ich so ein bisschen Angst auch vor meinem Objekt der Begierde irgendwie nicht akzeptiert zu werden. Das ist halt wie bei einer menschlichen Beziehung oder bei einer beginnenden menschlichen Liebe, mag mich der andere.
Wie hast du das dann rausgekriegt oder wie kriegst du das dann raus, ob der Computer dich auch mag?
Ja, indem ich langsam Kontakt zu ihm aufnehme und dann ist auch irgendwie ein gefühlsmäßiges Feedback da, dass ich dann halt spüre, irgendwie auf einer ganz subtilen Weise, er mag mich doch, er funktioniert gut und es harmoniert, da eckt nichts an, das ist emotional, ist es irgendwie stimmig.
Hast du dann mit deiner Liebe, mit dem Laptop auch, du gibst ihm auch einen Namen, habt ihr dann auch gemeinsame Rituale zum Beispiel?
Er heißt Valentino und Namen sind mir auch sehr wichtig, weil dadurch, es sind ja Objektwesen für uns OSler und ich nehme Kontakt mit dem Wesen auf, indem ich ihn einem Namen gebe, ihn benenne und nicht nur einfach den Firmennamen nenne oder irgendwie, eine Seriennummer oder eine Typenbezeichnung, sondern wirklich einen menschlichen, in Anführungsstrichen, Namen, melodischen Namen. Ja, Zärtlichkeitsritual, ich nehme ihn halt auch mit ins Bett, das ist mir sehr wichtig, diese Nähe in der Nacht und dass ich ihn im Arm halte und vorm Schlafen, dass wir halt intensiv kuscheln und manchmal rede ich auch mit ihm, jetzt keine wilden Dialoge, aber ich spreche ihn schon an und klar, man hat auch seine Rituale.
Für Außenstehende ist das manchmal ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Du kannst ja zum Beispiel auch mit dem Computer reden. Ist das nicht eine sehr einseitige Geschichte? Also wie spiegelt er sozusagen Gefühle zurück aus deiner Sicht?
Ja, das ist schwer zu beschreiben. Man spürt einfach, das Objekt akzeptiert einen. Es gibt einen jetzt auch nicht so in dem Sinne, wie man das von einer menschlichen Beziehung etwas zurück, dass es mit einem spricht oder irgendwie aktiv wird, agiert. Es ist Intuition, würde ich sagen. Man fühlt sich geborgen in seiner Umgebung und man will es um sich haben, man will es bei sich haben. Es ist einfach das Gefühl, dass das Objekt einem schenkt. Das ist schon Gabe genug oder Geschenk genug, erwiderte Liebe genug.
Wie lange bist du jetzt mit dem Laptop zusammen?
Das ist jetzt, zusammen sind wir als Paar etwa ein Dreivierteljahr.
Sabine liebt einen Laptop, sie ist objektsexuell. Das sind Menschen, die sich in Dinge verknallen.
Die Radio Wissen, eine Stunde Liebe.
Die Radio Wissen, eine Stunde Liebe am zweiten Weihnachtsfeiertag.
Liebe ist das Einzige, das mehr wird, wenn man es teilt. Kurzum, man kann auch nichts verlieren, wenn man viele Menschen gleichzeitig liebt. Das sagen Menschen, die Polyamor leben. Am 1. August hatten wir eine Sendung über Polyamorie und da hat sich Lena bei mir gemeldet. Sie kommt aus Düsseldorf und wollte uns von ihrem polyamoren Leben erzählen. Und ich fand es sehr, sehr beeindruckend, wie sich diese Frau hier einfach so ins Studio gesetzt hat und mal einfach so frei erzählt hat.
Ich bin Lena aus Düsseldorf und bin 28 und studiere Literatur und jobbe nebenbei so ein bisschen rum. Ich lebe jetzt seit 5 Jahren nicht mehr monogam. Ja, also so, dass es auch schön ist und funktioniert. Also das war so, vor 6 Jahren hatte ich eine monogame Beziehung mit einem Menschen, den ich eigentlich auch sehr geliebt habe. Und als mir das dann alles so klar wurde, dass ich das jetzt so nicht mehr möchte, habe ich die dann halt so schweren Herzens beendet. Ja, war dann erstmal so Single und habe dann einen Menschen kennengelernt, der gesagt hat, ja, lass uns doch eine offene Beziehung haben. Also so im Sinne von, wir sind halt zusammen, aber wir können auch noch mit anderen Leuten so schlafen. Und dann haben wir das gemacht und ich habe aber irgendwie gemerkt, eigentlich will ich das auch nicht, weil so richtig offen ist das ja auch nicht. Also ich darf ja schon wieder nicht alles, was ich halt will, weil ich darf mich halt nicht verlieben. So. Ich darf halt Sex haben, aber sonst halt nichts. Und dann ist das irgendwie auch in die Brüche gegangen so daran. Und ja, irgendwann war dann irgendwie die Erkenntnis, das muss jetzt irgendwie ganz offen sein so. Wie ging das ja nicht in so einer monogamen Beziehung? Und dann habe ich halt gedacht, so, vielleicht liegt der Fehler bei mir oder vielleicht liegt das ja daran, dass man sich dann doch nicht genug liebt. Das ist ja immer so das, was man sagt. Ne, sowas passiert einem ja nur, wenn was in der Beziehung nicht stimmt oder so. Und irgendwie habe ich dann aber irgendwann Leute kennengelernt, die halt anders gelebt haben und habe so von diesem Begriff Polyamorie gehört. Ja, das war irgendwie erstmal cool, also so eine Befreiung eigentlich, ne? Zu sehen, okay, vielleicht kann man das auch einfach alles anders machen. So einfach ist es dann natürlich trotzdem irgendwie nicht, aber man kann es ja erstmal versuchen, so. Dann habe ich irgendwie nette Menschen kennengelernt, glücklicherweise, die auch Lust drauf hatten und dann, ja, seitdem funktioniert das irgendwie. Bei mir sind es 3 Menschen, mit denen ich sehr eng bin. Also auch schon sehr lange und ja, sonst einfach so ein bisschen losere Sachen, aber Menschen, die ich auch sehr gern habe und teilweise Menschen, die halt zum Beispiel nicht in Deutschland wohnen, die ich irgendwie mal im Auslandssemester oder so halt kennengelernt habe, aber denen ich mich halt immer noch irgendwie verbunden fühle. So. Ich war jetzt, glaube ich, nicht so der mega eifersüchtige Mensch davor, aber ich war am Anfang schon noch sehr eifersüchtig. Irgendwie merkt man dann aber, man verliert ja nichts. Also das ist ja eigentlich genau der Witz, dass halt, wenn du keine monogame Beziehung mehr hast, halt so nichts deine Beziehung gefährden kann. Egal, ob sich jetzt der Mensch, den du halt liebst, noch in irgendwen anders verliebt, der ist ja dann nicht weg. Also du bist ja nicht austauschbar. Und in einer monogamen Beziehung bist du ja in einem gewissen Grad halt immer irgendwie austauschbar, weil du verliebst dich halt vielleicht in jemand anderen und dann beendest du halt die Beziehung und bist mit dem Menschen zusammen. Also ich würde sagen, heute bin ich eigentlich kaum noch eifersüchtig. So, weil ich weiß nicht, wenn ich einen Menschen liebe, dann will ich halt, dass der schöne Dinge erlebt und dann kann ich mich einfach mit dem Menschen freuen.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Ihr hört D-Radio Wissen, eine Stunde Liebe, und zwar den Jahresrückblick 2014. Wir gucken nochmal auf die Highlights und auf die Interviews, die uns am meisten bewegt haben. Liebe, Sexualität und Religion, das ist ja eine ganz schwierige Kombination. Till, das war Thema in deiner Sendung am 15. August. Worum ging es da genau?
Da ging es vor allen Dingen um Sex und Religion, zum Beispiel wie Sexualität im Islam gelebt wird. Aber es ging auch um Homosexualität und Religion. Und da sind ja doch relativ viele Glaubensrichtungen ziemlich unentspannt und eher dogmatisch. Bernd ist in einer sehr gläubigen evangelikalen Familie in Süddeutschland aufgewachsen, aber hat dann irgendwann festgestellt, er ist schwul. Und ich habe ihn zuerst gefragt, wie das damals war, als er noch Kind oder Jugendlicher war, ob der Glaube an Gott und Religion sehr, sehr wichtig für ihn war.
Ja, auf jeden Fall. Das war so, also Glaube war für mich in der damaligen Zeit sowohl, was war mir innerer Halt und eine, ja, so das Lebenskonstrukt, auf das ich so mein Leben aufgebaut habe. Und es war auch soziales Leben.
Wann hast du denn dann zum ersten Mal gemerkt, dass da möglicherweise ein Konflikt besteht zwischen deinem Glauben und deiner Sexualität? Weißt du noch, wann da zum ersten Mal so die Gedanken kamen, kann das gut sein?
Also das war eigentlich direkt zu Beginn meiner Pubertät, als ich merkte, oh, hups, da regen sich Gefühle Und ich finde eben nicht Frauen interessant oder Mädels oder meine Klassenkameradin, sondern ich finde Jungs spannender und Männer interessant und merkte dann so, oh Mist, ich habe ein Problem. Bin dann zum Seelsorger gegangen der hat das eigentlich, der hat eigentlich relativ cool reagiert und hat gesagt, ach Bernd, das war ein Schwabe, so ein Bernd der Bädermann und dann wird es schon wieder. und dann war ich geheilt. Die Heilung hat allerdings leider nur 2 Tage angedauert.
Dann kamen sie, die bösen Gedanken wieder.
Ja, genau. Und ich merkte, oh nee.
Beten hat doch nicht
geholfen. Ich finde Frauen immer noch nicht attraktiv.
Das klingt jetzt, du lachst auch selber, das klingt jetzt alles ganz locker, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Das muss ja aber auch ein großer Druck gewesen sein, oder?
Ja, der Druck hat sich mit den Jahren aufgebaut. Also ich habe, das war tatsächlich eine Zeitspanne von 13 Jahren, wo ich immer intensiver dann an dem Thema und mir selber gearbeitet habe und eben keine Lösung gefunden hat. Also es war ganz konkret, ich saß im Gottesdienst, in dem ich auch selber mitgearbeitet hatte und plötzlich fiel alles über mich zusammen und ich war erstmal wie gelähmt und ich merkte, okay, jetzt ist ein Punkt erreicht, wo ich dieser Fragestellung emotional nicht mehr gewachsen bin. Bin aus der Kirche rausgerannt. Das war damals in Düsseldorf, wo ich wohnte und bin einfach am Rhein stundenlang gerannt und habe nur geschrien. Es war so ein völliger Nullpunkt und es war so, dass die Verzweiflung auch und diese Ausweglosigkeit aus meiner Situation so groß war, dass ja eben sehr starke Suizidgedanken dann ins Spiel kamen und für mich irgendwie die Frage war, auf was hast du eigentlich dein Leben die ganze Zeit gebaut und auch die Frage war, was ist das denn für ein Gott, von dem die Bibel sagt, es ist ein liebender Gott, der es gut mit den Menschen und auch mit mir meint, der mich aber an diesem Punkt total verzweifeln lässt und der mir keinen Ausweg außer dem Suizid lässt.
Mhm. Glücklicherweise hast du dich nicht umgebracht. Bernd, wie ging es denn dann weiter? Der Knoten ist ja dann irgendwann geplatzt.
Ja, es war dann für mich klar, ich muss mir was mein Glauben angeht, ich muss dann auf den Prüfstand stellen. Meine Überlegungen zu Ethik und natürlich zu Sexualmoral und vor allem zum Thema Homosexualität, ich muss das auf den Prüfstand stellen. Es war klar, okay, irgendwie gehört meine Homosexualität gehört irgendwie zu mir oder ist ein Teil von mir. Und ich merkte, als ich das erste Mal mit einem Mann zusammen war und dann näher kam, ich hatte vorher immer gedacht, dann müsste ich so ein schlechtes Gewissen haben und das müsste und ich könnte nie mehr mich als von Gott gesegnet fühlen und so. Und das Gegenteil war der Fall. Ich weiß noch, wie ich dann nach Hause gegangen bin danach und ich und dachte, wow, was hat sich Gott Fantastisches überlegt, um Menschen glücklich zu machen mit Sex, das als Geschenk anzunehmen und ja, auch wenn man dann mal in der Bibel liest, das hohe Lied der Liebe zum Beispiel, ein großartiger Sextext oder Erotiktext, den habe ich vorher immer sehr überlesen. Mhm. Aber wo ich denke, ich glaube, Sexualität ist was Gott schenkt.
Bernd lebt heute beides, sein Schwulsein und er ist auch noch nach wie vor gläubig.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Zweiter Weihnachtsfeiertag. Ihr hört eine Stunde Liebe und zwar die Highlights aus 2014.
Irgendwie ist das ja schon merkwürdig, wenn da ein Freund, eine Freundin ankommt, den neuen Partner vorstellt und man merkt, wow, da liegen aber einige Jahre zwischen den beiden.
Ja, aber warum ist denn das eigentlich so seltsam? Darum ging es in unserer Sendung Alter Liebe rostet nicht. Und darin haben uns Johanna und Werner erzählt, wie das für sie war, als sie sich kennengelernt haben. Die beiden sind 18 Jahre auseinander und leben aktuell in Dortmund.
Hallo, ich heiße Johanna. Ich bin 29 Jahre alt und komme aus Dortmund.
Hallo, mein Name ist Werner. Ich komme aus Dortmund und bin mit einer Frau verheiratet, die 18 Jahre jünger ist als ich. Hört sich alles ein bisschen pathetisch an, aber man sagt ja immer, es kommt niemand und klopft an deine Tür. Irgendwann bin ich nach Hause gekommen, ich wohne am Hinterhof und da saß da eine junge Frau mit einem Bekannten von mir und die haben sich miteinander unterhalten. Also im Prinzip saßen die bei mir vor der Tür. Und als ich sie gesehen habe, dachte ich, wow, die ist aber nett. Die sagt nette Sachen. Scheiße, die ist aber groß. Ja, aber ich nach der Nummer gefragt, habe sie angerufen, habe gesagt, können wir uns treffen oder ich würde gerne mit ihr was trinken. Und dann haben wir uns in Dortmund im Westpark getroffen, Westparkfest.
Ich fand ihn dann auch eigentlich ganz gut, wie ich da hinkam, dachte ich so, ach, der sieht schon gut aus, ein netter Typ irgendwie. Aber ich dachte eigentlich, dass der sich einfach nur so mit mir trifft, weil ich dachte halt, unser gemeinsamer Bekannter hätte gesagt, triff dich mal mit der, die muss vielleicht ein bisschen getröstet werden oder so, obwohl das gar nicht der Fall war. Aber ich habe dem gar nicht so viel Bedeutung beigemessen. Dann haben wir uns auch unterhalten und der Abend war echt nett und war auch cool. Über den Altersunterschied hatten wir da noch nicht gesprochen. Das war noch nicht klar, wie viel das eigentlich war. Ich habe ihn auf Ende 30 geschätzt.
Wir hatten einen SMS-Austausch und erst habe ich ihr dann auch mein Interesse bekundet mit einem Gedicht oder so. Und dann war es mir irgendwann 2-3 Tage später, nachdem ich mit unserem Bekannten gesprochen habe, peinlich. Ich habe mich total geschämt, so innerlich. Ich dachte, ich wäre ein alter Sack, ich wäre ein Stelzbock. Und dann habe ich ihm noch eine SMS geschickt, dass ich alles wieder zurücknehme und dass mir das leid tut und ich nicht hoffe, dass sie das falsch versteht. Und ich habe mich einfach geschämt.
Das wusste ich halt nur von unserem Bekannten eben, als er mir ganz klar gesagt hat, dass er da eben 44 war. Und in dem Moment war ich auch schockiert, weil ich auch dachte, oh krass, das ist älter, als ich dachte. Und ich war ja erst 26 da. Ja, es hat mich schon schockiert und da musste ich auch ein bisschen drüber nachdenken. Aber dann irgendwann auch relativ schnell dachte ich, ja mein Gott, wenn ich den gut finde und wenn er mir gefällt, dann ist das doch egal.
Und daraufhin hat sie dann geschrieben oder angerufen, bleib mal locker oder so. Genau, bleib mal locker. Und ja, da habe ich wieder Hoffnung gehabt. Aber erst wollte ich eigentlich schon wieder zurücksegeln, weil ich dachte, ich mache mich lächerlich. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, wa? Und deswegen habe ich es einfach versucht und ja, bin heute glücklich darüber.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Zweiter Weihnachtsfeiertag, hier ist die Radio Wissen. Tja, das Fest der Liebe, das neigt sich am Ende entgegen, aber eine Stunde Liebe gibt's noch ein bisschen. Wir gucken auf die Highlights 2014 und wir gucken auf die allererste Sendung, eine Stunde Liebe. Till, die hast du moderiert und in dieser Sendung hast du mit Erwin gesprochen. Der hatte einen leicht niederländischen Dialekt.
Genau, der kommt auch aus den Niederlanden. Das war eine Sendung über Leute, die mit Sex Geld verdienen. Da haben wir mit unterschiedlichen Leuten gesprochen und da habe ich gelernt, was ein Gigolo ist. Das ist ein Mann, der Sex an Frauen verkauft und dieser Erwin, dieser Holländer, der hat eine Agentur, die Gigolos nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa vermittelt und ich habe Erwin gefragt, wer die Kundinnen dieses Dienstes sind.
Ja, das ist eigentlich sehr unterschiedlich. Es sind meistens Frauen, auch aber Paare. Das ist eine gewisse Tendenz heutzutage. Aber die Frauen sind so ungefähr von ab 24 bis in den 50.
Dass Männer sich für Frauen anbieten als Sexarbeiter, ist das eine absolute Nische? Wie groß ist dieser Markt?
Ziemlich klein. Manche Leute haben eine Vorstellung, dass es ein ganz großer Markt ist. Ist es aber nicht. Die meisten Frauen trauen sich noch immer nicht so einfach, einen Mann zu buchen.
Wie muss man sich das überhaupt vorstellen? Wie kommt so ein Kontakt zustande?
Meistens über E-Mail oder Telefon.
Das heißt, sie haben eine Website und dann melden sich
ja,
die Frauen.
Ja, stimmt. So geht das. Ja.
Wie sieht so ein Date aus, wenn Frauen sich Männer kaufen? Also wo läuft das ab? Läuft es vielleicht auch ein bisschen anders ab?
Nein, läuft nicht so anders ab. Ich glaube, so ungefähr 80-90% ist in Hotels und ab und zu auch bei der Kundin zu Hause.
Warum, glauben Sie, kaufen Frauen Liebe? Sie haben selber auch mal eine kurze Zeit so ein bisschen als Gigolo gearbeitet.
Ganz
Was ist
gut.
so Ihre Erfahrung?
Ja, naja, meistens, dass die Frauen, die möchten schon, ja, wie sagt man, Intimität, Sex, die haben einen Bedarf. Das ist der wichtigste Grund. Aber es gibt auch sehr viele extra Gründe, warum Frauen das machen. Zum Beispiel Frauen, die in einer Beziehung sind, verheiratet sind oder so, aber nicht ihre Ehe, aufs Spiel setzen wollen.
Mhm. Trifft man sich dann für 1-2 Stunden? Ist das so ein One-Night-Stand oder ist das dann eher ein ganzes Wochenende?
Meistens 3-4 Stunden. Das ist so Durchschnitt. Aber es gibt auch für ein Wochenende oder für eine Nacht.
Was unterscheidet Frauen, die Sex bei Männern kaufen, ja, von sozusagen Männern, die Sex bei Frauen kaufen? Gibt es da einen Unterschied?
Man kann sagen, Kundinnen, Frauen, die einen Mann buchen, die haben ein ziemlich großes Bedarf auch an Intimität, auch über den Kopf, dass man reden kann, dass der Frau, dass man die Frau versteht. Der Mann, der Escortmann, soll vor allem sehr einfühlsam sein. Mhm. Sag mal so.
Wie finden Sie dann überhaupt die Männer, die als Gigolo oder Escort für Sie arbeiten?
Ja, die finden uns, zum Glück. Wir bekommen so ungefähr 3000 Bewerbungen pro Jahr, ziemlich viel also. Es ist eine tägliche Tätigkeit bei uns, Männer zu wählen und zu sprechen und selektieren und so weiter.
Was ist die Motivation der Escorts, also mit Sex Geld zu verdienen? Warum melden die sich, warum finden sie das spannend?
Genau, was Sie sagen, sie finden es spannend. Es ist nicht nur Geld, immer auch natürlich, denn die Verdienste ist gut. Aber auch Spannung, Abenteuer kommt auch immer dazu. Das ist auch wichtig. Und natürlich soll ein Escort, wenigstens wir finden das so, die soll auch eine Art von Befriedigung davon bekommen. Die sollen einen Spaß machen, wirklich echt lieben, eine Dienstleistung zu leisten. Das ist wichtig.
Es gibt ja in Deutschland, aber auch in Holland immer wieder Kritiker, die sagen, naja, Sexarbeit macht man eigentlich nur aus einer Notlage heraus.
Nein, das könnte schon sein in verschiedenen Segmenten, Teile dieser Branche, aber bestimmt nicht im High-Class-Escort-Bereich. Mhm. Da ist es sehr bewusst, da sind auch die Escorts so im Durchschnitt 30, 35 oder etwas. Das ist, da diese Männer und Frauen, die machen das nicht aus Zwang. Das ist immer, dass man darüber nachdenkt und das bewusst, ganz bewusst macht. Das möchte man machen.
Was verdienen Männer, was verdienen Frauen als Escort?
In unserem Bereich, wir sind also in, sag mal, in das meist teure Bereich dieser Branche, da ist es so ungefähr 150 bis 200 pro Stunde, was man verdienen kann. Es ist aber auch unterschiedlich. Nicht jeder Escort hat dasselbe Tarif.
Ist das ein Job, den macht man eine Zeit lang sozusagen, oder sind das wirklich Leute, die das hauptberuflich über viele, viele Jahre machen?
Nein, was die Männer angeht, jedenfalls, das ist auch noch ein Unterschied zwischen Frauen und Männern, die männlichen Escorts machen das niemals als Hauptberuf. Es ist immer ein Nebenverdienst, immer. Denn dafür ist der Markt zu klein, ganz ehrlich. Aber immerhin machen die es schon längere Zeit, schon mehrere Jahre. Das ist Standard.
Sie sind jetzt in Holland, aber eben aktiv in vielen Ländern, in Belgien, in Deutschland, in Großbritannien.
Ja.
Gibt es eigentlich Unterschiede darin, wie man in verschiedenen Ländern mit käuflichem Sex umgeht?
Gibt es. Wenn es über männliche Escorts geht, dass die deutschen Frauen mehr zurückhaltend sind als zum Beispiel holländische, belgische oder englische Frauen. Die trauen sich nicht so schnell, einen Mann zu buchen. Es ist doch eine Art von Schwelle, die sie überqueren müssen.
Und die Schwelle ist in Holland zum Beispiel nicht so groß, ist Ihre Erfahrung?
Die holländischen Frauen, auch englische Frauen, die sind doch ein bisschen spontaner, glaube ich, im Allgemeinen. Ne? Das ist natürlich Durchschnitt. Aber im Allgemeinen sind die etwas schneller, spontaner und trauen sich mehr. Mhm. Etwas direkter, glaube ich. Das ist eine Sache von Haltung.
Wie erklären Sie sich das? Sie kennen das ja jetzt schon auch so lange. Es wird vieles ja freiheitlicher. Man ist sehr liberal in einigen Punkten. Dass es sozusagen noch immer dieser Arbeitsbereich so tabuisiert ist.
Ich bin nicht mit Ihnen einig, dass es so liberal ist oder gar wird. Ich glaube, die Tendenz international, die Vereinigten Staaten oder auch Europa. In England gibt es jetzt einen Stopp für Internetporno zum Beispiel. Und auch in anderen Ländern ist der Tendenz, alles wird ein bisschen konservativer. Mhm. Es ist umgekehrt wie vor zum Beispiel 20, 30, 40 Jahren, wo es eine Zeit von liberal gab, aber jetzt nicht in dieser Zeit.
Erwin betreibt eine, man kann schon sagen, hochpreisige Gigolo-Agentur. Dort bieten Männer Sex für Frauen an. Meistens ist das dann Dinner und wilde Nacht in einem.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, genau wie diese Sendung. Und es war tatsächlich die letzte Eine Stunde Liebe 2014.
Aber wir sind im neuen Jahr wieder für euch da. Ab 2. Januar, immer freitags, Inga Hinnenkamp oder ich mit Eine Stunde Liebe.
Till Opitz heißt der Mann. Till, ich wünsche dir einen bezaubernden Jahreswechsel. Genau wie euch allen da draußen. Feucht, fröhliches Feiern. Passt auf euch auf und wir wünschen euch viel Liebe, oder?
Auf jeden Fall. Dir auch einen guten Rutsch, Inga, euch allen. Und mit Liebe geht's besser.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.